das erlebe ich noch nicht. Und das andere ist, dass wir uns auch fragen, wie begegnen wir überhaupt anderen Menschen? Und ich denke, dass Jesus uns ein richtig gutes Vorbild sein kann. Und deswegen wird es in den nächsten Wochen darum gehen, also heute Jesus begegnet einer Fremden, nächste Woche Jesus begegnet einem Dieb. Und danach, das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber werdet ihr schon rausfinden. Starten wir mit Jesus begegnet einer Fremden. Und die Geschichte, gut, jetzt an die 2000 Jahre alt. Jesus war gerade in Jerusalem und jetzt muss er wieder zurück oder möchte er wieder zurück nach Galiläa. Und jetzt nimmt er einen Weg durch Samarien. Das ist erstmal ungewöhnlich, denn die Juden, die meiden eigentlich die Samariter. Das liegt an der Geschichte, aber auch an der Religion und eigentlich wollen die keinen Kontakt miteinander haben. Aber die Jünger, was sollen sie machen? Sie folgen Jesus, also gehen sie mit ihm brav da lang. Und dann kommen die in einem Ort an und Jesus ist so richtig erschöpft. Und Jesus sagt, boah, ich muss mich hier ausruhen. Ich ruhe mich hier an diesem Brunnen aus. Hier ist ein bisschen schattiger Platz. Und ihr Jünger, bitte geht einmal hier in die Stadt und holt dort was zu essen. Also gehen die Jünger weg und Jesus sitzt dort alleine am Brunnen. Und dann kommt eine Frau. Mitten in der Mittagshitze kommt diese Frau mit einem großen leeren Krug gepackt und will dort Wasser schöpfen. Und Jesus spricht diese Frau an und sagt, hey, kannst du mir Wasser schöpfen? Und die Frau ist total verwundert. Sie ist eine Frau und in der damaligen Zeit haben Männer eigentlich nicht Frauen um einen Gefallen gebeten. Das macht man einfach nicht. Und sie sieht auch, dass er ein Jude ist und dass sie eine Samaritanerin ist. Also das weiß sie natürlich. Und dementsprechend ist sie ganz verwundert, dass er sie anspricht. Und dann fragt sie, hey, wie kommt es, dass du überhaupt mit mir redest? Selbst in meinem eigenen Dorf, die Leute wollen nicht mit mir reden. Und du sprichst mich hier an. Und dann sagt er, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, dann würdest du mir nicht nur Wasser geben, sondern du wirst auch von mir bitten, dass ich dir Wasser gebe. Und da haben die so ein bisschen ein Gespräch erstmal und ich möchte gar nicht zu darauf eingehen. Aber in dem Gespräch merkt die Frau, dass Jesus jemand ganz Besonderes ist. Und dann sagt die Frau, ja, ich möchte von deinem Wasser etwas haben. Ich möchte von dir mehr erfahren. Und dann kommt Jesus aber mit der anderen Seite und sagt, ja, dann bring deinen Mann mit. Geh erst in dein Dorf und hol deinen Mann. Dann sagt sie, ja, einen Mann habe ich gerade nicht. Dann sagt Jesus, ja, ich weiß, du hattest schon 5 Männer und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, das ist nicht dein Mann. Und da fällt sie auf die Knie und sagt und fragt ihn, ob er der Messias ist und wie er das wissen kann. Und er offenbart sich ihr und sie ist so beeindruckt, dass sie ins Dorf zurückrennt, allen Leuten sagt, hey, ich habe den Messias gefunden, ihr müsst herkommen, ihr müsst schauen, dass wir mit ihm reden, zu diesem großen Propheten. Und in dem Ganzen, das ganze Dorf kommt daraufhin dorthin und Jesus bleibt mehrere Tage dort. Bevor die Frau mit der ganzen Menschenmenge zurückkommt, kommen übrigens noch die Jünger wieder zurück, die haben brav Essen eingekauft und sagen, hey Jesus, wir haben hier was zu essen gekauft, jetzt ist was. Und Jesus sagt, nee, ich habe gar keinen Hunger. Wie, du hast keinen Hunger, du hast uns doch Essen geschickt. Ich so, ja, meine Nahrung ist nicht die irdische Nahrung, sondern sie kommt vom Himmel. Das ist jetzt erstmal die Geschichte. Und diese Geschichte finde ich so faszinierend, weil Jesus immer ganz anders handelt, als wir es denken. Und so wie Jesus zu dieser Frau zugeht, ich denke, da können wir echt etwas lernen. Und das Erste, ich habe mal Schuhe mitgebracht. Jesus bewegt sich an diesen Ort. Jesus geht bewusst durch Samarien. Und Jesus bleibt bewusst bei diesem Brunnen. Jesus geht zu dieser fremden Person hin. Und wenn ich mich frage, wie begegne ich Fremden, muss ich zugeben, dass ich recht selten bewusst den Weg auf fremde Menschen zugehe. Also klar, wenn ich jetzt neu in einem Ort bin, dann ist natürlich jeder irgendwie fremd. Aber wer ist denn bei uns der eigentlich der Fremde ist in unserem Land? Das können Migranten sein, wo es Sprachbarrieren gibt, aber auch kulturelle Barrieren. Das können vielleicht auch die Obdachlosen sein, wo ich eigentlich immer eher versuche, schnell an denen vorbeizugehen oder einfach nur im Vorbeigehen den Kopf schüttel, weil ich weiß, dass sie sowieso nach Kleingeld fragen und dann gehe ich schnell weiter. Das sind vielleicht Menschen mit Suchtproblemen, die mir auch eher unangenehm persönlich sind und wo ich auch denke, okay, also dich mit so jemandem zu befreunden, wenn jetzt jemand mit einem Suchtproblem in die Gemeinde reinkommt, dann denke ich erstmal, hoffentlich klaut er hier nicht was, um dann etwas zu bezahlen, und unzuverlässig ist er auch. Also wir haben so viele negative Vorurteile. Oder vielleicht auch Menschen, die einen anderen religiösen Hintergrund haben. Und natürlich können das Muslime sein, aber ich habe zum Beispiel letztens, auch als ich durch die Stadt gegangen bin, Zeugen Jehovas gesehen. Und ich muss zugeben, dass ich dann immer eher der bin, der den Blickkontakt meidet. Und meine Frau, die ist so ganz lieb zu ihm hingegangen, hat die gegrüßt und dann sind wir weitergegangen. Und ich muss echt sagen, boah, meine Frau, die ist mir der echte Vorbild. Denn Jesus, der geht bewusst zu den Fremden. Und Jesus, der sieht jeden Menschen mit seinen liebevollen Augen an. Und ich denke, genau das müssen wir auch mit Fremden machen. Egal, ob es Migranten sind, ob es Obdachlose sind, ob es Menschen mit Suchtproblemen sind, ob es Menschen mit einem anderen religiösen Hintergrund sind. Jesus liebt jeden Menschen bedingungslos. Und dementsprechend, wenn ich Menschen aus dem Blick von Gott sehen möchte, dann muss auch ich dem Fremden, der mir vielleicht von meiner eigenen menschlichen Seite her erstmal vordergründig unangenehm erscheint, muss ich dem auch mit liebenden Augen begegnen. Das Zweite, und jetzt mache ich etwas Gefährliches, was ein Pastor eigentlich nie machen sollte, ich ziehe mal meine Uhr aus. Jesus schenkt der Frau seine Zeit. Zeit ist sowas Kostbares, sowas Wertvolles. Jesus wartet dort am Brunnen. Und wenn ihr Bibelgeschichten kennt, wo Jesus drin vorkommt, Jesus ist immer beschäftigt. Also Jesus, der wartet nicht einfach mal an einem Brunnen. Jesus ist immer entweder mitten unter den Menschen oder er geht extra, nimmt sich Zeit, um mit Gott zu beten, zu Gott zu beten. Aber Jesus ist nicht jemand, der einfach mal an einem Brunnen chillt. Das ist nicht etwas Zufälliges, was er hier dort macht. Sondern Jesus nimmt sich bewusst Zeit für diese Frau. Wir sehen es auch am Ende, als die Jünger wieder zurückkommen, als sie Essen geholt haben, da wundern die sich, dass er dort alleine mit einer Frau redet. Jesus hat bewusst die Jünger weggeschickt, um diese Kommunikation mit der Frau zu ermöglichen, damit diese Fremde sich wohlfühlt, mit ihm dort zu reden. Jesus schenkt der Frau seine Zeit. Und ich denke, genau das ist es auch, wo vielleicht auch bei uns die Krux liegt, dass wir anderen Menschen nicht unsere Zeit schenken. Ich denke, das ist auch gerade bei mir, wenn ich unterwegs bin, oft ein Problem. Ich sehe meistens nicht den Weg als das Ziel an, sondern ich habe ein Ziel. Also ich habe auch eine recht schnelle Schrittgeschwindigkeit, wenn ich mal irgendwie unterwegs bin. Und wenn dann irgendjemand mich mal von der Seite anspricht, dann wird das ein sehr schnelles Gespräch. Okay, tschüss. Und dann geht es wieder weiter. Ich fand es so faszinierend, noch als ich auch in Krefeld war und ich dann mitten auf der Treppe mal meinem Vermieter begegnet bin. Wir haben ganz kurzen Kommunikationswechsel gehabt, dann ist es weitergegangen. Bin ich mit meiner Frau wiedergekommen, haben wir wieder ihn auf der Treppe begegnet. Und ich hätte wieder ein sehr schnelles, kurzes Gespräch gehabt. Aber meine Frau, wie sie halt so ist, verwickelt sich in ein Gespräch mit ihm. Und dann stehen wir da halt auf der Treppe und reden. Und irgendwann ist eigentlich klar, okay, dieses erste Gesprächsthema, was wir hatten, ist jetzt zu Ende. Also denke ich so, jetzt können wir schnell hochgehen. Ne? Aber aus irgendeinem Grund passiert es, dass beide Seiten für mehrere Sekunden tatsächlich schweigen und dann irgendwie das nächste Thema kommt. Und da habe ich gedacht, ja, manchmal müssen wir irgendwie lernen, uns mehr Zeit zu nehmen für andere. Ich lerne das vor allem durch meinen Sohn tatsächlich, weil ich mit ihm gar nicht so schnell unterwegs sein kann. und weil sich mit ihm auch viel mehr Gespräche irgendwie auf natürliche Art und Weise auch in Ortschaften, auf Spielplätzen und überall einfach ergeben. Und das ist etwas, wo ich echt an mir selbst immer arbeite und denke, ja, ich muss weniger hektisch sein. Ich muss mehr Zeit für andere nehmen. Das Dritte, ich habe hier ein Herz mal mitgebracht. Es ist ein steinernes Herz, vielleicht nicht so ein gutes Beispiel. Aber Jesus begegnet dieser Frau voller Annahme. Allein die Tatsache, dass er sich die Zeit für sie nimmt, dass er seine anderen Jünger wegschickt, aber auch wie er dann mit ihr redet, dass er am Brunnen zuerst von ihr etwas, also Wasser fordert. Gut, hört sich in der heutigen Kultur vielleicht komisch an, aber damals war es etwas sehr, sehr Wertschätzendes, wie er sie angesprochen hat. Gerade wenn wir mit Fremden reden, ist für mich die Frage, wie oft gehen wir wertschätzend mit Fremden um? Wir haben jetzt gestern, gab es eine Delegiertentagung vom MV, da waren alle Pastoren vom MV über Zoom miteinander verbunden. Und da haben wir, ich packe den vierten Gegenstand auch direkt aus, das ist noch die Bibel, komme ich gleich noch zu. Auf jeden Fall war die Frage, wie wir die Bibel bewerten wollen. Und zwar geht es da auch um die Frage von LGBTQ und von verschiedensten anderen Sachen. Und die verschiedenen Gemeindeverbünde, auch die Landeskirche, die VEV, die FEG, die EFG und auch wir als MV beschäftigen uns mit der Frage, okay, wie gehen wir mit all diesen Themen um? Und wenn wir Antworten aus der Bibel haben, wie gehen wir mit diesen Antworten um? Und die Frage war im Prinzip, sagen wir, die Bibel ist komplett Gottes Wort und seine hundertprozentige Wahrheit und daran wollen wir uns ausrichten? Oder sagen wir, in der heutigen Zeit ist die Bibel ein sehr, sehr, sehr guter Ratgeber von Gott, der uns in vielen Belangen echt gut helfen kann. Aber was wichtiger ist, ist die Idee der Liebe von Gott den Menschen weiterzugeben. Das war so die Frage, die im Raum stand. Und wir haben gesagt, man kann auf keiner Seite einen Kompromiss machen. Wir sagen, diese Bibel ist 100% Gottes Wort und es ist 100% die Wahrheit. Und daran wollen wir unbedingt festhalten. Aber wir sehen genauso, dass Jesus Menschen immer mit 100% Liebe begegnet ist. Und dass seine Art, Menschen zu begegnen, auch uns ein Vorbild sein muss. Gleichermaßen wissen wir, dass das der schwierigste Weg ist, zu sagen, wir halten 100% an der Wahrheit fest und wollen Menschen zu 100% mit Liebe begegnen. Aber das Interessante ist, wenn wir Menschen mit 100% Liebe begegnen, dann ist es plötzlich gar nicht mehr schlimm, wenn wir auch 100% Wahrheit haben. Das Problem ist oft, dass wir Menschen verurteilen und Menschen einfach vor den Latz werfen, was wir sagen, was richtig ist und im Prinzip in einer selbstgerechten Haltung uns über andere Menschen äußern, ohne eigentlich wirklich mit den Menschen vorher geredet zu haben, ohne sie angenommen zu haben. In dem Gespräch, wo Jesus mit der Fremden redet, wo Jesus mit der Frau redet, er redet am Anfang nicht von der Situation, wo sie mit ihren Männern, was da ihre Geschichte ist, sondern er begegnet ihr. Er begegnet ihr komplett alleine in einem geschützten Rahmen, wo kein anderer sie jetzt verachtet und er gibt ihr einfach nur ihre Anerkennung. Und er sagt erstmal, Herr, hey, schenke du mir Wasser ein und ich kann dir Fülle anbieten. Nochmal zu der Frau übrigens, ich habe das so ein bisschen übersprungen jetzt. Ich habe ja gerade gesagt, die Frau geht zur Mittagshitze zu diesem Brunnen. Das ist ein total zentraler Punkt eigentlich. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Israel wart. Samarien ist nochmal besonders ein sehr, sehr heißer Ort. Ich selbst war schon in Spanien. Und in Spanien, da wird mittags immer Siesta gemacht. Und vielleicht wisst ihr auch, wer immer mittags während der Siesta draußen herumläuft. Genau, Deutsche und Touristen, die noch nicht wissen, was ein Sonnenstich ist. Aber sonst geht niemand freiwillig in der Mittagshitze raus. Da arbeitet keiner, da haben die Geschäfte sogar zu. Während der Siesta ist einfach nichts los. Aber diese Frau, die holt während der Siesta, holt sie Wasser. In der anstrengendsten, in der heißesten Zeit. Warum? Weil sie in ihrem ganzen Dorf verachtet wird. Sie hatte schon 5 Männer. Vermutlich sind einige gestorben. Vielleicht wurde sie auch von einigen unehrenhaft entlassen. Das war damals auch etwas, was echt unschön war. Aber wir können davon ausgehen, dass diese Frau mit Verachtung ihr begegnet wurde. Dass, wenn man sie gesehen hat, man vielleicht auf den Boden gespuckt hat. Dass keiner Kontakt mit dieser Frau wollte. Deswegen geht diese Frau zur Mittagshitze an diesen Brunnen. Und genau deswegen wartet Jesus zur Mittagshitze bei diesem Brunnen, um ihr zu begegnen, um ihr seine Zeit zu schenken, um ihr seine Liebe zu schenken. Und da, wo die Frau das merkt, wo die Frau merkt, dieser Mann hat einfach diese unglaubliche Annahme zu mir und er nimmt mich ernst und er verurteilt mich nicht. Da spricht er plötzlich diesen wunden Punkt an. Und da kommt er mit dem, bring deinen Mann mal her. Da weiß er, ja, ich habe doch gar keinen Mann gerade. Dann sagt er, weiß ich. Ich weiß, dass du 5 Männer hattest und dass der jetzige nicht dein Mann ist. Und was tut sie? Schlägt sie ihm eins im Kopf und sagt, ach, wie kannst du bist auch nur wie alle anderen, du verachtest mich, du verurteilst mich ja schon wieder, du kennst ja gar nicht meine Lebenssituation. Nein, überhaupt nicht. Die Art und Weise, wie Jesus mit der Frau umgegangen ist, zeigt der Frau, dass Jesus sie aufgrund dieser Tatsachen eben nicht verurteilt, sondern dass Jesus aufgrund dieser Tatsachen ihr dennoch begegnet und dennoch Zeit mit ihr haben möchte und einfach ihr helfen möchte, ihr diese Fülle schenken möchte. Und da kommen wir auch mit der Bibel, die 100% Wahrheit ist. Wisst ihr, was sie auch ist? Sie ist auch 100% Liebe. Und sie ist auch 100% Fülle. Sie ist das, was unser Leben erfüllt. Und genau das gibt Jesus auch dieser Frau. Und das sind für mich so diese 4 Sachen, wo ich denke, wo wir lernen können, wenn wir Fremden begegnen wollen. Und da könnt ihr jetzt selbst überlegen, an welchem Punkt stehe ich, wo ich da vielleicht ein bisschen nachjustieren muss. Vielleicht sagt er, ach, 3 von den Themen habe ich schon komplett verinnerlicht, da muss ich eigentlich gar nicht dran arbeiten. Finde ich richtig stark. Ich habe ja noch einen 4. Gegenstand hier liegen. Vielleicht sagt er auch, oh, da habe ich viele Baustellen. Dann fang einfach erstmal mit einem an. Aber lass uns nicht einfach verzagen. Lass uns wirklich auf Fremde zugehen. Dass wir schauen, wo sind die Fremde in unserer Gesellschaft? Lass uns Zeit nehmen für Fremde. Ob es jetzt der Obdachlose ist, der vielleicht Kleingeld möchte. Oder ob es jemand ist, der uns sonst eigentlich unlieb ist. Und bezüglich des Unliebs, dass wir wirklich den Personen unsere Wertschätzung geben. Dass wir, wenn wir eine Person sehen, weil fremd ist ja oft, also fremd ist eigentlich immer gleichbedeutend mit ist mir unangenehm. Einfach weil fremd und unangenehm irgendwie so immer mit übereinstimmt. Alles, was uns bekannt ist, ist uns angenehm. Aber dass wir überall, wo wir was Fremdes sehen, oder wir jemanden Fremden sehen, dass wir ihn mit den Augen Gottes sehen. Mit den Augen von Jesus. Dass wir sagen, ich begegne dieser Person, jetzt so wie Jesus einer Person begegnen würde. Voller Liebe. Auch wenn ich vielleicht von meiner Warte das jetzt nicht so tun würde, ich möchte jetzt mal von Jesus lernen. Aber lass uns auch das 4. nicht vernachlässigen, wo ich hier die Bibel stehen habe. Das Wort Gottes, was 100% Wahrheit ist, aber gleichzeitig auch die gute Botschaft ist. Und zu wie vielen Fremden reden wir, aber haben vielleicht auch noch nicht ein einziges Wort über Jesus verloren. Das könnt ihr selbst überlegen, welcher dieser Punkte ist es, den ich vielleicht, wo ich am meisten Nachholbedarf habe. Vielleicht gehe ich am wenigsten zu Fremden, vielleicht verbringe ich am wenigsten Zeit mit denen, weil ich einfach immer hektisch bin. Vielleicht bin ich eigentlich ganz gut damit, zum Fremden zu gehen, aber ich bin überhaupt nicht liebevoll zu denen. Oder vielleicht versuche ich eigentlich, ein total angenehmer Mensch zu Fremden zu sein, aber über Jesus habe ich bisher noch nie mit Fremden geredet. Ich lasse euch jetzt mal eine Minute Zeit, dass wir darüber nachdenken. Und danach springen wir mal zu dem Punkt, wie Jesus mir begegnet. Und zwar anhand des Beispiels, wie Jesus dieser fremden Person begegnet ist. Wie begegnet Jesus uns? Nun, ich denke, dafür muss ich erstmal schauen, wer sind wir, wenn wir uns diese fremde Person anschauen. Die Frau dort in Samarien war eine Frau, die überhaupt kein Ansehen hatte, sondern die total verachtet war. Eine Frau, die einfach gar keinen Selbstglauben oder gar keine Anerkennung von anderen bekommen hatte und dementsprechend auch ein sehr, sehr schlechtes Selbstbild über sich selbst hatte. Und ich denke, das ist etwas, was wir heutzutage auch total gut nachvollziehen können. Denn Ansehen ist etwas, was nicht nur damals wichtig war, sondern was eigentlich jedem Menschen wichtig ist. Kinder versuchen alles Mögliche, damit Eltern stolz auf sie sein können. Und dann sind sie frustriert und fangen an zu weinen, wenn sie zum Beispiel in der Schule schlechte Noten bekommen, weil sie die Eltern nicht enttäuschen wollen. Und das zieht sich durchs ganze Leben durch. Dass auch bei der Arbeit zum Beispiel gibt es das Phänomen des Hochstapler-Syndroms. Das ist eine amerikanische Studie, die hat gesagt, dass über 90% der Angestellten denkt, dass sie eigentlich nicht gut genug sind für den Posten, den sie gerade haben. Und deswegen arbeiten sie umso härter und machen sogar Überstunden, unbezahlte Überstunden, damit der Chef das gar nicht bemerkt. Damit die Chefetage nicht bemerkt, dass ich eigentlich nicht so gut bin, wie ich immer so tue. Deswegen muss ich dieses angebliche Defizit ausgleichen. Und dann fragen wir uns, warum Burnout heutzutage so ein großes Thema ist. Burnout ist heutzutage so ein großes Thema, weil niemand mehr genug sein kann. Weil wir in einer Gesellschaft ja nicht nur unter einem Leistungsdruck stehen, sondern auch unter einem Anerkennungsdruck. Wir sehen uns danach, anerkannt zu sein. Wir sehnen uns danach, dass jemand stolz auf uns ist. Ich kann es auch mit anderen Worten ausdrücken. Wir sehen uns danach, geliebt zu werden. Wir sehnen uns danach, respektiert zu sein. Und genau in dieser Situation kann Jesus uns begegnen. Genau in dieser Situation steht Jesus am Brunnen und wartet auf dich. Ich habe einen Mann kennengelernt, ich nenne ihn mal Thomas, er heißt eigentlich natürlich anders, ich verfremde die Geschichte jetzt ein bisschen, aber reale Geschichte. Total erfolgreich, hat ein eigenes Unternehmen, wo er als Ingenieur tätig ist, hat eine total schöne Frau, die auch die schwanger ist und er selbst, also zu dem Zeitpunkt jetzt damals, ne? Und ist sportlich auch noch total aktiv und zwar ist er in einem Badminton-Verein, spielt zweite oder dritte Bundesliga, ich kenne mich nicht mehr ganz genau dort aus. Und alles auf dem Papier sagt, das ist ein erfolgreicher, glücklicher Mann. Aber er leidet an Depressionen. Und er kommt in unsere Gemeinde und man sieht einfach nur, dass er ein Wrack ist. Und auch nach Predigen und allem sagt er, ja, das hört sich gut an, aber er kann es noch nicht so für sich annehmen. Und es dauert über ein halbes Jahr. Und nach einem halben Jahr bekehrt er sich. Und das Faszinierendste, was ich fand, war, dass er dann sofort gesagt hat, dass er mit dem Badminton-Spielen aufgehört hat. Und ich habe ihn dann gefragt, warum hast du das gemacht? Das hat doch dein Leben total ausgemacht. Weil er hat, seit er Teenager war, hat er Badminton gespielt, vielleicht sogar seit er Kind war. Das war über 20 Jahre seines Lebens. Und er war sehr erfolgreich, deswegen hat er ja in der zweiten oder dritten Liga gespielt. Dann hat er plötzlich damit aufgehört. Und ich habe ihn gefragt, wie kannst du das tun? Fällt dir das nicht total schwer? Ist dir das schwer gefallen? Hast du das irgendwie für Jesus gemacht? Und er hat gedacht, oh, jetzt muss ich das leider machen. Und er hat gesagt, ich habe total viel in meinem Leben immer gemacht und das hat mich ausgemacht und das hat mir auch irgendwie Erfolg gegeben, aber es hat mir nie Erfüllung gegeben. Und Jesus gibt mir Erfüllung. Jetzt, wo ich in die Gemeinde gehe, wo ich sonntags die Predigten höre, wo ich in die Kleingruppe gehe, wo ich einfach merke, dass Jesus mir einen Frieden schenkt, den ich woanders nicht habe. Und das fand ich total bemerkenswert. Jesus ist ihm auf eine Weise begegnet, wo er alles andere eigentlich hatte, aber irgendwie gesagt hat, nichts von all dem erfüllt mich. Und bei Jesus hat er Fülle bekommen. Und was ich so faszinierend fand, war einfach, dass also niemand hat ihm gesagt, hey, Badminton spielen ist eine Sünde oder irgendwas, von gar nicht die Rede. Würde ich auch niemals sagen. Aber dass er einfach von sich aus gesagt hat, ich hatte einfach Frieden darum. Ich habe einfach damit aufgehört. Hat es 20 Jahre lang mein Leben bestimmt? Habe ich da Freunde? Habe ich da richtig viel Zeit investiert? Ja. Aber es hat mir nie Erfüllung gegeben. Jesus hat bei ihm durch die Predigten ihn direkt in sein Herz geschaut und konnte ihm die Erfüllung geben, die ihm sonst nichts anderes geben konnte. Und Jesus kennt auch dein Herz. Jesus weiß genau, mit welchen Nöten, mit welchen Lastungen, mit welchen Enttäuschungen, mit welchen Problemen du dich rumplagen musst. Jesus weiß, was du brauchst. Ich zitiere einmal eine Stelle, die Jesus sagt, weil ich das so stark finde, weil Jesus ja oft so in Bildern spricht. Jesus sieht ja, dass die Frau Wasser holt, dass sie dürstet, aber dass sie eigentlich nach Anerkennung dürstet. Und dann bietet er ihr das in Form von diesem lebendigen Wasser an. Und er sagt, wer von dem Wasser trinkt, was ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der das Wasser für das ewige Leben heraussprudelt. Wasser für das ewige Leben. Das Tolle hieran ist, dass es nicht nur eine Vertröstung auf den Himmel ist, dass es nicht heißt, ja, für das ewige Leben, das ist das, was nach dem Tod kommt, sondern hier ist die Qualität des Wassers gemeint. Jesus sagt im Prinzip, ich kann dir hier und jetzt das geben, was es eigentlich nur im Himmel gibt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir hier und jetzt schon uns für Jesus entscheiden, dass wir Jesus in unser Leben einladen. Wie oft höre ich von Leuten, ja, also eigentlich, gut, Jesus ist ja dieses Ticket zum Himmel und dementsprechend am Ende meines Lebens ist es schon gut, wenn ich das hätte. Aber das Leben macht ohne Jesus ja viel mehr Spaß, weil das ist ja dieser, der jetzt so viele Regeln aufstellt und das macht meinem Leben dann nicht so viel Spaß. Ich denke, da hat man einen ganz großen Denkfehler drin, denn die Regeln oder die Gebote, die Jesus aufstellt, die sind nicht da, um uns den Spaß am Leben zu nehmen, sondern um uns ein erfülltes Leben schenken zu können. So ein Gebot wie zum Beispiel, du sollst nicht morden, ist total hilfreich, sogar so hilfreich, dass es der deutsche Staat übernommen hat. Sondern das, was Jesus dir geben kann, ist diese Erfüllung, ist dieser Frieden, ist das, und das, was wir sonst uns vom Himmel uns erwarten, das kann er uns jetzt schon geben. Was ich total stark hier auch finde, ist zum Beispiel der Psalm 23. In dem gesamten Psalm, wenn ihr mal drauf achtet, da gibt es nur eine Sache, die der Mensch macht oder die das Schaf macht. Und das ist in der Finsternis zu wandeln. Alles andere sind Sachen, die Gott macht. Ich habe das jetzt nicht vorbereitet, aber ich lese es einfach mal kurz vor. Und achtet einfach nur darauf, was Gott Tolles uns verspricht. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und jetzt kommt unser Part. Und wenn ich auch im finstern Tal wandle, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir übervoll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir mein Leben lang folgen. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich finde es immer so schwierig, diese Fülle, die Jesus einem geben kann, zu beschreiben. Aber ich finde, dieser Psalm, der drückt es so schön aus, dass er uns einfach zu dieser grünen, also zu saftigen Wiesen führt, zu frischem Wasser. Gut, Wiesen ist jetzt nicht so das, was ich gerne esse. Aber einfach, dass er uns wirklich ein erfülltes Leben schenkt und dass in den Momenten, also ich fände es immer schöner, das habe ich, glaube ich, auch hier schon mal gesagt, wenn das nicht mit dem finsteren Tal stünde, sondern wenn hier dann stattdessen stünde und er führt mich von einem Gipfel über den Bergkamm zum nächsten. Also, weil durch ein Tal möchte ich immer gar nicht durchgehen. Aber das ist ja leider die Realität. Gott verspricht uns nicht, dass wir keine schlechten Zeiten haben werden. Aber Gott verspricht uns, dass wenn wir eine schlechte Zeit haben, dass er uns darin begleitet, dass er uns da durchführt, dass wir da eben nicht den Mut verlieren müssen, sondern dass er uns führt und uns tröstet. Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen von dem, wo ich eigentlich war. Jesus begegnet dir und er begegnet dir dort, wo du stehst. Und wenn es da ist, wo du gerade sagst, hey, ich habe gerade irgendwie total Druck auf meiner Arbeit und ich weiß nicht, wie es weitergeht, dann begegnet dir Jesus dort. Und dann nimmt sich Jesus auch Zeit für dich. Ich glaube, die Frage ist dann, nimmst du dir auch Zeit für Jesus? Lässt du diesen Augenblick zu? Und ich denke, wenn du diesen Augenblick zulässt, dann wirst du merken, dass Jesus dich eben nicht verurteilt. Dass Jesus nicht sagt, ja, kein Wunder, dass es dir so schlecht geht. Du gehst ja auch so selten in die Gemeinde. Du machst ja auch so selten dies und das. Nein, Jesus gibt dir seine volle Aufmerksamkeit. Und Jesus ist der, der dir auch seine Fülle schenkt. Wir wollen jetzt gleich das Abendmahl miteinander feiern. Ich denke, genau bei dem Abendmahl können wir uns diese Punkte nochmal vergegenwärtigen. Und es gibt ein Kapitel später, wo er das noch mit anderen Worten sagt. Dort sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und ihr habt doch nicht geglaubt. Alles, was mir mein Vater gibt, das wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht verstoßen. Lass uns gemeinsam das Abendmahl feiern. Und dafür machen wir wieder zwei Kreise und dann machen wir so weiter.